Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Werner Schoninger. Herzlich willkommen. Dieser Freitag ist wieder ein Tag des globalen Klimastreiks. Weltweit, aber auch in unserer Region. In Berlin protestierten nach Polizeiangaben rund 30.000 Klimaaktivisten, fast viermal so viele wie erwartet. RBB24-Reporterin Jenny Barke sagt, wie die Demonstration verlaufen ist.
Es dauerte eine ganze Weile, bis sich die Menschenmassen von der Bühne am Invalidenplatz in Bewegung setzen konnten. Zu voll war der Platz. Und alle waren dabei, die Kinder und Jugendlichen natürlich, die für ihre Zukunft Sprechchöre sangen. Aber auch Eltern, Arbeitstätige und Senioren. Nachdem der letzte sogenannte globale Klimastreik um einiges kleiner ausfiel, waren die Protestler jetzt wieder in großer Stärke zusammengekommen. Trommelten, riefen, schrien sich förmlich durchs Berliner Regierungsviertel. Eine Motivation, mit Sicherheit, die Debatten um die Wiederbelebung von Atomkraftwerken. Annette, die bei Omas for Future mitläuft, macht das sauer.
Und Atomkraft, davon abgesehen, dass es auch hohe Energiekosten natürlich beinhaltet, es ist natürlich auch das Riesenthema Sicherheit. Und es geht gar nicht. Es geht hier um unsere Kinder, es geht um unsere Enkel etc. Das geht einfach nicht. Das Thema ist durch und darf auch nicht weiter verfolgt werden.
Die Energiekrise spielte die zentrale Rolle. So forderten die Klimaaktivisten unter anderem ein 100 Milliarden Euro schweres Sondervermögen für Klima und Sicherheit und die Abschaffung fossiler Subventionen. Luisa Neubauer übte auf der Bühne harsche Kritik am Bundeskanzler.
Ein Kanzler, der um die Welt reist und fossile Energien einkauft, viel mehr, als wir jemals verbrennen können, um Klimaziele einzuhalten, das ist kein Klimakanzler, das ist ein fossiler Kanzler.
Aus Sorge darum, dass politisch zu wenig bewegt werde, haben sich viele Klimaaktivisten inzwischen in anderen Gruppen radikalisiert, kleben sich auf Straßen, färben die Spree. Doch die neuen Formen des Klimaprotests machten Fridays for Future nicht weniger wichtig, sagt die Demonstrantin Anja.
Ich glaube, dass Fridays for Future sehr, sehr wichtig ist, um so eine Massenmobilisierung durch die breite Gesellschaft möglich zu machen, weil wir haben gesehen, dass das absolut funktioniert. Weil ich denke, dass das, was heute passiert, so ein globaler Klimastreik, nach wie vor essentiell ist.
Und das hat offenbar mobilisiert. Auch in vielen anderen deutschen Städten gingen heute viele Menschen zu den von den Klimaaktivisten von Fridays for Future organisierten Demos. Unter anderem hier in der Region in Potsdam, Cottbus und Eberswalde.
Jenny Barke von der Demonstration der Klimaaktivisten in Berlin. Und in Eberswalde konnte die Initiative Fridays for Future immerhin 220 Leute mobilisieren. Tobias Hausdorf berichtet, wie sie in Stimmung gebracht wurden.
Pass auf! Hoch mit dem Klimaschutz!
Runter mit der Kohle!
Etwas muss Juli Voss die Menge noch motivieren. Am Bahnhof Eberswalde startet heute der Demonstrationszug von Fridays for Future.
Wow, das sieht super aus! Das war schon mal richtig gut!
Juli Voss, 21, ist in der Eberswalder Ortsgruppe der Klimaaktivisten. Klima, das scheint in der großen Politik weiter nach hinten gerückt. Engagement sei so wichtig wie nie, findet die Studentin.
Das Problem ist halt, wir können die Klimakrise nicht hinten anstellen. Die ist mit ein Grund für alles andere. Wenn wir aus den fossilen Energien aussteigen und erneuerbare Energien benutzen, dann sind wir auch unabhängig von Öl und Gas aus Russland.
Durch die Pandemie, Abstand, verhinderte Treffen war es ruhig geworden. Die Motivation bei vielen gesunken.
Schwierig, da jetzt wieder rauszukommen und so stark zu werden, wie wir vorher waren. Und klar sind wir auch alle irgendwo in den Arbeitsmodus gerutscht und sind nicht mehr permanent in einem KämpferInnen-Modus. Und trotzdem gibt es uns noch und trotzdem sind wir weiterhin aktiv und veranstalten große Demos.
Voss entsperrt noch schnell das Handy für diese Musikplaylist. Pappschilder werden verteilt, Transparente gereckt, Fahnen und knapp 220 Leute setzen sich wie ein Zug in Bewegung. Fridays for Future hatte für diesen Freitag zum globalen Klimastreik aufgerufen. Deutschlandweit wird in 270 Orten demonstriert. In Eberswalde sind Kinder, Studierende und Rentner dabei. Der Älteste ist 81.
Ich bin Urgroßvater.
Eine Mutter mit drei Kindern hat sich noch schnell dem Zug hinten angeschlossen.
Es gibt, glaube ich, nichts Wichtigeres gerade tatsächlich.
Rahel Zimmermann aus Brodowin ist auch bei Fridays for Future Eberswalde.
Wir befinden uns gerade in einer Zeit der multiplen Krisen, aber wir wissen, dass wir gemeinsame Lösungen finden können. Nur weigert sich die Politik eben leider gerade genau das zu tun. Keine Partei hat ein Programm, was ausreicht, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Sonst bräuchte es uns nicht.
Die 15-Jährige ist seit der ersten Demo hier 2019 dabei und wird weiter streiken, bis die Politik handelt, wie sie sagt.
Klimastreik auch in Eberswalde. Von dort berichtete unser Reporter Tobias Hausdorf. Überall steigen die Preise, vor allem für Gas und Strom. Da kommt den Berlinerinnen und Berlinern das Entlastungspaket des Senats gerade recht. Das geht aus dem Berlin-Trend von Infratest DIMAP im Auftrag von RBB Abendschau und Berliner Morgenpost hervor. 3 von 4 der Befragten begrüßen etwa das vom Senat vorangetriebene 29-Euro-Ticket, das ab Oktober für 3 Monate kommen soll. Die Umfrage zeigt auch, dass viele Menschen wegen der Inflation ihr Konsum- und Freizeitverhalten ändern. Mehr von RBB-Landespolitik-Korrespondent Jan Menzel.
Laut Berlin-Trend finden es 77% der Befragten richtig, dass von Oktober bis Dezember ein günstiger Nachfolger für das 9-Euro-Ticket in Berlin angeboten wird. Fast genauso groß ist die Zustimmung zum Kündigungsmoratorium bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Es sieht vor, dass niemand seine Wohnung verlieren soll, weil er oder sie die Energiepreise nicht mehr bezahlen kann. Ebenfalls positiv bewerten die Berlinerinnen und Berliner, dass Unternehmen Direktzahlungen vom Land erhalten sollen, wenn es für sie finanziell eng wird. Die Umfrage zeigt auch, dass die Menschen bereits auf die massiven Preissteigerungen reagieren. 83% der Befragten geben an, dass sie stärker auf ihren Stromverbrauch und auf ihre Heizung achten. Genau die Hälfte der Berlinerinnen und Berliner hält sich beim Gang in die Geschäfte zurück und kauft wegen der höheren Preise weniger ein. Ebenfalls 50% der Befragten üben Verzicht und gehen seltener ins Restaurant, ins Kino oder in andere Freizeiteinrichtungen. Doch trotz überall steigender Preise stellt eine große Mehrheit der Befragten die Sanktionen gegen Russland wegen des Überfalls auf die Ukraine nicht in Frage. 63% unterstützen das Embargo, 29% lehnen die Sanktionen ab. Auffällig ist dabei, dass die Nähe zu den Parteien eine entscheidende Rolle spielt. Unter den Anhängern der Grünen ist die Zustimmung mit 96% am größten. Anhänger von SPD, FDP und CDU stehen ebenfalls mehrheitlich hinter dieser Politik. Geteilt ist das Bild bei den Sympathisanten der Linken. Hier bekennen sich 50% zur Sanktionspolitik, während sie von 41% abgelehnt wird. Gänzlich umgekehrt sieht es bei der AfD aus. Die große Mehrheit ihrer Anhänger, nämlich 76%, lehnt die Russland-Sanktionen ab.
Jan Menzel war das mit Ergebnissen des Berlin-Trends, eine Umfrage von Infratest DIMAP für die RBB Abendschau und die Berliner Morgenpost. Auch in diesem Sommer hat es in den Wäldern Brandenburgs vielerorts gebrannt. Die Feuerwehren stoßen dann immer wieder auf Schwierigkeiten. Es fehlen etwa Löschhubschrauber, gute Funknetze. Außerdem sind viele Gebiete mit alter Munition belastet. Forscher und Unternehmen wollen den Einsatzkräften jetzt helfen. Mit ihrem Projekt Aladdin bringen sie ein schnelles 5G-Mobilfunknetz als fliegenden Funkmast in den Wald. Testlauf war diese Woche am Flughafen Schönhagen im Kreis Teltow-Fläming. RBB-Reporterin Susanne Hakenjoos war dabei.
Sirrend steigt eine Spezialdrohne vor einer Halle am Flughafen Schönhagen auf. Als fliegende Antenne kann der sogenannte Kopter ein unabhängiges mobiles 5G-Netz selbst erzeugen, erklärt Projektkoordinator Wolfgang Rüther-Kindl von der TH Wildau.
Wir bringen einmal das Netz, das 5G-Netz in den Wald und wir bringen dann auch die übrige Technik mit, also die Löschtechnik, die Aufklärungstechnik, bringen wir auch an den Ort des Geschehens.
Im echten Einsatz hängt der Kopter auf Baumwipfelhöhe über Kabel an 2 gelben Containern. Das ist die mobile Bodenstation. Von dort wird zusätzlich ein elektrischer Motorsegler der TH Wildau gelenkt. Er kann enorme 8 Stunden in der Luft bleiben, betont der Professor für Luftfahrttechnik.
Und das ist ein Riesenunterschied zu den aktuell eingesetzten Koptern für Aufklärungszwecke, die eine Flugzeit bis 40 Minuten haben können.
Eine neue Kamera wurde jetzt eingebaut. Die kann nun zielgerichtet geschwenkt werden.
Und das muss dann von der Einsatzzentrale dann über 5G dann gesteuert werden können.
Noch werden Reichweiten getestet, aber ein autarkes Hochleistungsfunknetz samt entsprechender Software kann den Einsatzkräften zur Aufklärung der Lage Zugriff auf Livestreams verschaffen, erklärt Klaus Kolka, Entwicklungsleiter der Firma SML.
Wir haben 250 Millisekunden oder weniger, sodass man also auf das Video tatsächlich reagieren kann.
Gezielt soll damit künftig beispielsweise auch ein unbemanntes Raupenfahrzeug in munitionsbelastetes Waldgebiet geschickt werden. 1200 Meter Schlauch hat das Gerät auf einer großen Rolle Huckepack, das Christian Clemens von der Firma ATG Across the Ground erprobt.
Wir konnten testen unseren ausfahrbaren Mast mit dem Löschmonitor obendrauf. Wir haben eine Wurfweite von ca. 60 bis 70 Meter. Das bedeutet, wenn wir mit abgerollten Schlauch 1200 Meter in die gefährdete Zone einfahren, können wir auf 140 Meter Breite Wasser ausbringen und damit eben auch eine Riegelsperre errichten, über das das Feuer nicht drüber weg kann. Sehr positive Erkenntnis, übersteigt unsere Erwartungen und damit hat die Erprobung diese Woche auf jeden Fall einen großen Erfolg gebracht.
Das sagt der Unternehmer Christian Clemens im Beitrag von Susanne Hakenjus. Künftige Hebammen müssen in ganz Europa ein Studium absolvieren. In Deutschland ist das ein Ausbildungsberuf. Noch. Denn im vergangenen Jahr ist an der BTU Cottbus-Senftenberg der erste Jahrgang Hebammenwissenschaften gestartet. Zurzeit absolvieren die Frauen ihr Praktikum unter anderem im Cottbuser Karl-Thiem-Klinikum. RBB24-Reporter Sascha Erler durfte hospitieren.
Ein Begrüßungspaket für die Neugeborenen packen. Es sind noch die einfachen Handgriffe, die die Studentinnen im zweiten Semester machen. Charlotte und Johanna sind zwei von 17 jungen Frauen, die zurzeit in verschiedenen Kliniken im Land die Praxis absolvieren.
Am Anfang ist sehr viel Theorie, also sehr viel Zeit in der Uni. Ein Praxiseinsatz im ersten Semester und jetzt einen im zweiten. Ab dem dritten Semester ist es schon aufgerüttelter, also wir haben dann mehr Praxiseinsatz und so geht es bis zum Ende des Studiums, dass immer mehr Praxiseinsatz ist.
In der Praxis arbeiten die Hebammenstudentinnen natürlich unter Anleitung und Aufsicht speziell ausgebildeter Hebammen, sogenannter Praxisanleiterinnen. Davon braucht es durch das Studium jetzt deutlich mehr in den Kliniken, denn die Studienordnung schreibt die Praxisanleiterinnen zwingend vor, Praxiskoordinatorin Felicitas Kronbügel.
Das ist ein immenser Vorteil für die Studierenden, dass sie jetzt ganz kontinuierlich Hebammen in der Ausbildung an ihrer Seite haben dürfen. Auch zuvor haben natürlich die zukünftigen Hebammen ausgebildet, aber jetzt haben wir weitaus andere Rahmenbedingungen, die das Ganze viel effektiver machen.
Im Studium müssen Charlotte und Johanna zum Beispiel eine wissenschaftliche Arbeit abgeben. Dafür wird ihr Bachelorabschluss europaweit anerkannt und perspektivisch auch besser bezahlt. Sie gehören zum letzten Jahrgang, der noch eine klassische Ausbildung hätte wählen können, aber Johanna hat sich ausdrücklich für ein Studium entschieden.
Wir können ja dann auch nach dem Studium in die Lehre gehen und zum Beispiel an der Uni unterrichten oder noch einen Master hinten ranhängen.
Die Nachfrage am Studium ist übrigens größer als das Angebot, was unter anderem daran liegt, dass es zu wenig Praxisanleiterinnen in den Kliniken gibt.
Im Oktober startet der nächste Jahrgang, der ist schon komplett ausgebucht. Der Beitrag von Sascha Erler. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Werner Schoninger. Nachzuhören zum Beispiel in unserer neuen RBB24 Inforadio App.
RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.